Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute mit einem wieder mal sehr besonderen Gast, wie ich finde, mit einer wahnsinnig starken Frau, die in ihrem Leben, vor allem in den letzten Jahrzehnten, im wahrsten Wortsinne und auch im übertragenen Sinne sehr viele Hürden überwinden musste. Sie ist wahnsinnig erfolgreiche paraolympische Schwimmerin gewesen, hat wahnsinnig viele Medaillen, auch Weltmeistertitel. Also kurz gesagt, es gibt keine bessere in dem Bereich. Ich hätte gerade fast sowas gesagt, wie sie hat mehr Medaillen als ich Teilnehmerurkunden von den Bundesjugendspielen, aber das ist ehrlich gesagt keine Leistung. Das ist nichts Besonderes. Kirsten Bruhn ist heute da. Hallo.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich mich auch.
Zumal, ich muss ja ganz ehrlich sagen, endlich da bist. Wir hatten schon zwei Termine vorher in den letzten Monaten gefunden und ich musste dann immer wieder verschieben. Unter anderem aufgrund meiner Covid-Infektion. Aber jetzt bist du da, jetzt hast du es geschafft.
Total schön.
Du liegst bei mir im Bett.
Ja.
Und was ich auch so toll fand, du sitzt ja im Rollstuhl die meiste Zeit durch deine Einschränkung. Aber die drei Etagen hier hoch, das fand ich schon im Vorfeld beeindruckend, als wir gesprochen haben, die hast du selbst gemacht.
Ja.
Das hast du hinbekommen.
Der Ehrgeiz geweckt.
Ja. Ganz kurz, für alle, die dich überhaupt nicht kennen. Du hattest in den 90ern, Anfang der 90ern, einen Motorradunfall, bist seitdem im Rollstuhl, aber nicht komplett querschnittsgelähmt. Du kannst vielleicht am besten einfach ja mal selbst erzählen, was seitdem deine Einschränkungen sind.
Ja, also es nennt sich inkompletter Querschnitt aufgrund einer Trümmerfraktur des ersten Lendenwirbels, der sicherlich einiges hat auch innerlich kaputt gemacht, aber zum Glück nicht die Nervenbahn. Das Problem war damals der Aufprall und es ist ein Bluterguss entstanden am Rückenmark und der war leider aufgrund der inkompetenten medizinischen Versorgung, da ja der Unfall auf der Insel Kos war in Griechenland und es ewig gebraucht hat, dass wir in Deutschland gelandet sind, in Kiel, Uniklinik dann gekommen sind, leider zu lange die Nerven gequetscht wurden und da wir wissen, Nerven sind nicht nur hochsensibel, sondern auch sehr nachtragend. Das ist ein inkompletter Querschnitt.
Allerdings, okay, das ist ja quasi dann mental, finde ich, auch nochmal doppelter Schicksalsschlag. Also einerseits das zu erleben und auf der anderen Seite auch zu wissen, es hätte auch anders ausgehen können.
Ja, ja, also die Ärzte haben dann auch irgendwann gesagt, Frau Bruhn, wenn Sie schneller kompetente medizinische Versorgung bekommen hätten, dann wären Sie jetzt als Fußgänger wieder rausgegangen, so ungefähr. Wo du in dem Moment das hörst und denkst, ja, okay,
das ist nett,
es braucht
jetzt
lange Zeit, dass du das wieder aufrufst und dann darüber nachdenkst und dir sagst, was wollten Sie mir damit sagen? Also es hilft gar nichts. Es
ist, nee, überhaupt
sich auch
nicht.
Echt stecken
ob,
können.
Ich wollte sagen, ob die das gesagt hätten oder gar nichts. Gar nichts wäre wahrscheinlich einfach sogar besser gewesen in der Situation. Und trotzdem bist du trotz allem Profisportlerin geworden. Das heißt, ich habe hier jemanden neben mir liegen mit dir. Können wir auch mit dazu sagen, wir kennen uns ja in Anführungsstrichen schon ein kleines bisschen länger, also nicht persönlich, aber wir sind uns beim NDR schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, beziehungsweise gerollt, in dem Fall bei Hand in Hand für Norddeutschland.
Ja.
Da sitzt du regelmäßig am Spendentelefon ja auch.
Und sehr gern.
Das ist natürlich das Allerschönste, das merken die Leute ja auch.
Ja, so. Das ist wirklich
toll. Da wussten wir auch immer bei der Auswahl der Promis, wenn es darum ging, aha, wer sitzt denn nächstes Jahr oder diesmal dann bei der nächsten Runde mit am Telefon, Kirsten Bruhn war halt immer safe. Ich lerne dich ja heute trotzdem auch nochmal ganz anders kennen. Wir haben ja insofern eine Gemeinsamkeit, als dass wir wissen, wie es ist, wenn man in einer Situation ausgeliefert ist. Ich mit meiner Erkrankung, du mit deinem Unfall, seit Jahrzehnten jetzt auch schon, auch eine gewisse Ohnmacht, eine gewisse Wut. Trotzdem sind das ja irgendwie unterschiedliche Dinge. Hast du vorher schon jemals von MECFS was gehört? Oder von instabilen Kopfgelenken oder so?
Instabilen Kopfgelenken, ja. Gerade im Atlasbereich.
Ja.
Aufgrund dessen, dass ich ja meine Reha 7 Monate damals im Buback, im Unfallklinikum Querschnittszentrum hatte und da ja jetzt nicht nur klassische Querschnitte sind und Rollstuhlfahrer,
ja,
sondern auch solche, die halt neurologische Ausfälle haben, Lähmung multiple Art und Weise haben und eben auch Ursächlichkeiten unterschiedlich sind. Und da ist mir dieses Wort oder diese Diagnose schon mal entgegengetreten.
Ah ja, ich jetzt mal. Okay.
Aber die Abkürzung deiner Diagnose, die ja, ich mir auch nicht merken kann.
Ich wollte gerade sagen, du umschiffst es aber elegant gerade.
Ist mit dir erstmalig in meine Wahrnehmung gekommen, ja.
Ja, so krass, ne? Wir haben uns jetzt vorher gerade, wir haben ja ein bisschen auf dem Bett gesessen, haben uns ja unterhalten, bevor wir jetzt hier Kamera und Mikrofone eingeschaltet haben. Und ich hätte wahrscheinlich bis morgen früh erzählen können, aber du hast ja auch gesagt, bei dem Umfang, die das Ganze hat, ist es eigentlich unfassbar, dass es so viele Menschen haben und dass man so wenig davon hört und darüber weiß, ne?
Ja, das gibt leider viele solcher Dunkeldiagnosen, die allerdings ja schon auch, sage ich mal, wissenschaftlich erörtert und auch bearbeitet und beackert werden, die aber leider durch verschiedenste, wie zum Beispiel Corona-Erscheinung, dann, wie du sagtest so schön, so ein Brandfeuer irgendwie dann bewirken,
ja,
und das so unfassbar Mehrwert, dass meiner Meinung nach man da auch die Leute sensibilisieren sollte und auch drüber reden sollte. Und das tust du mit deinem Podcast natürlich sehr gut.
Ja, du ja jetzt auch.
Ja, ich freue mich.
Also ich freue mich sehr, dass du hier bist und auch sofort zugesagt hast.
Ja.
Und gesagt hast, du unterstützt das Projekt und legst dich hier mit ins Bett. Das freut mich natürlich sehr. Das ist ja nun mal einfach ein Riesending, wenn man überlegt, du hast so einen Unfall, bist dann nicht komplett querschnittsgelähmt, aber sitzt dann größtenteils im Rollstuhl und wirst trotzdem danach Profisportlerin. Das ist ja ein Riesengefälle. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Brauchte sehr, sehr lang. Leider viel zu lang im Nachhinein. Aber Trauer und Bewerkstelligung verschiedenster Traumata ist so individuell, wie wir Menschen ja nun mal alle. Hm. Und für mich war und ist auch heute noch eine wahnsinnige Herausforderung, letztendlich ein Mensch mit einer Behinderung in der Öffentlichkeit zu sein.
So, das yeah,
mag jetzt dem einen oder anderen komisch vorkommen, weil, hey, die war im Fernsehen, da ist ein Film gedreht worden und so weiter und so fort, ist im Fokus, wenn sie dann auch Erste wird und schon vor allen Dingen auch Rekorde schwimmt. Das ist aber in einem Universum des Sports gewesen, wo ich safe bin, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel shoppen gehe in der Stadt oder so, dann habe ich einfach Tage, wo jede Blicke mich wirklich im tiefsten Mark auch treffen und ich mich frage, warum die Leute so gucken. So, und das braucht heute noch, wie gesagt, also 34 Jahre danach. Und damals war es so, dass ich mir mit diesem inneren Ich nicht vorstellen konnte, das zu machen, was ich ja nun vorher auch schon gemacht hatte. Ich war ja schon, ich sag mal, im Leistungsschwimmen.
Mhm.
Und das war auch immer meine Lebenserfüllung. Das war immer das, wo ich vieles kompensiert habe, was im Alltag nicht so lief, in der Schule nicht so lief. Das konnte ich dann im Wasser irgendwie für mich wieder gut machen.
Mhm.
So sind ja, glaube ich, Hobbys. Dafür sind sie da.
Ja, so eine Oase zum Auftanken.
Genau.
Halt, ne? Ja.
Aber nach dem Unfall war das Wasser für mich eher therapeutischer Grund und Element dafür, um wieder irgendwie in Bewegung zu kommen, als dass ich da jetzt Leistung abrufen hätte können und wollen. Das ist wirklich 11 Jahre danach erst so sukzessive entstanden. Also ich musste damals dieses Jahr, der Rentenversicherungsträger hat gesagt, Mädel, wenn du jetzt nicht zur Kur gehst alle 4 Jahre, dann wissen wir nicht, ob wir dich irgendwie in der Arbeitswelt unterstützen können und schon dann später bei der Rente.
Mhm.
Das war damals, genau.
Ja, da hat sich so viel nicht geändert, kann ich mal verraten.
Mhm. Auf jeden Fall bin ich ja gut erzogen und bin dann auch artig das zweite Mal 2002 zur Kur gegangen. Und das war in Mecklenburg-Vorpommern, Plau am See.
Ja.
Das war im Februar, März. Und Mecklenburg ist unheimlich schön im Sommer.
Mhm.
Und für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, wenn in Schnee liegt und Eis ist, ist, glaube ich, der Februar und der März so ziemlich der fieseste Monat.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, Gott im Himmel, wie sollst du diese Wochen hier überstehen? Und als es dann irgendwann dazu kam, dass wir eine Gruppentherapie machen sollten, die war also 2-mal in der Woche, das waren dann so Bastelarbeiten, Mal nach Zahlen, Körbeflechten, Makramee und so weiter und so fort. Und damals lief der Film Schreck. Ich werde es nie vergessen, weil Schreck ist ja wirklich ein süßer Film. Aber damals war für mich Schreck ein Schreck.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe dann irgendwann den leitenden Therapeuten gefragt, ob ich bitte, bitte irgendwie Sport machen dürfte. Und dann hat er gesagt, was willst du machen? Ich sage, ich würde ganz gerne ins Wasser. Weil da konnte ich halt bei brusthohem Wasser konnte ich gehen.
Ja, ich verstehe.
Und das war für mich irgendwie immer so ein Positivempfinden. Und das wollte ich immer abrufen, so gut ich konnte und so oft ich konnte. Und da hat dann er gesagt, wow, das ist ein Problem, weil ab 18 Uhr ist das Therapiebecken geschlossen. Und ich weiß nicht wie genau, aber es dauerte keine Minute. Da kam so von hinten irgendwie ein anderer Therapeut, der gesagt hat, wow, Kirsten, ich darf doch du sagen. Ich sage, ja, ich würde dich beaufsichtigen, ich mache dann Überstunden, kein Problem.
Ach.
Okay. Ja, und das dann auch schnell umgesetzt. Das war wirklich noch innerhalb der nächsten halben Stunde war ich dann im Wasser und er hat mich beaufsichtigt. Und ich, was soll ich dir sagen? Nach einer Woche war diese Gruppentherapie relativ leer.
Ja.
Kaum einer mehr Schreck geguckt oder mal nach Zahlen, weil alle wollten sie ins Therapiebecken.
Genau. Ja,
so, und das habe ich dann diese 3 Wochen auch durchgezogen. Ich habe mir eine Verlängerung verbeten. Ich wollte unbedingt wieder nach Hause. Ja. Auf jeden Fall bei der Verabschiedung oder Entlassung, als ich dann den Brief bekam, kam dieser Therapeut, der mich beaufsichtigt hat und hat mir einen Zettel gegeben. Und auf diesem Zettel standen Personen, je Bundesland einer, die dafür zuständig sind, dass du als Athlet im Behindertensport in deiner jeweiligen Sportart in der Startklasse einklassifiziert wirst. So, dieser Mensch war Wolfgang Kupsch und ich habe diesen Zettel mir gar nicht angeguckt. Ich habe nur gedacht, Gott im Himmel, lass mich in Ruhe. Ich will doch jetzt hier nicht noch Wettkämpfe schwimmen, so weit bin ich nicht. Und habe aber Danke gesagt, den in den Koffer gesteckt und bin nach Hause und mache den Koffer auf, beziehungsweise mein Vater macht den Koffer auf und zieht diesen Zettel, weil der ihm vor die Füße fällt.
Ja.
Und der hat gesagt, Mäuschen, was ist das? Und dann habe ich ihm das erklärt, so ein bisschen widerwillig, weil ich schon ahnte, was kommt.
Ja, klar.
Und dann sagt er, Mäuschen, was hast du eigentlich zu verlieren? Probier's doch einfach mal. Ja. Wie Eltern so sind und meine Mutter auch, gucken mich mit ihrem erzieherischen, autoritären Blick an.
Ja.
Und es war klar, ich habe eigentlich keine Wahl. Wenngleich ich sagen muss, das war immer freiwillig. Also meine Eltern hätten mich niemals gezwungen. Ja, und dann haben wir so, wie die Möglichkeiten waren, körperlich und mental, einen Trainingsplan aufgestellt für die nächsten 3 Monate. Und das war sogar eine Zeit, da ist mein Vater noch mit ins Wasser gegangen. Mein zwei Jahre älterer Bruder Jan auch. Und dann haben wir uns letztendlich so ganz dilettantisch auf die internationalen deutschen Meisterschaften speziell für die Klassifizierung vorbereitet. Und dann sind dann halt Athleten mit Begleitung an mir vorbeigehumpelt, auf einem Skateboard mit den Händen sich so vorangeschubst, weil keine Beine da, begleitet worden, weil blind, im Rollstuhl geschoben, weil spastische Lähmung und so weiter und so fort. Also ein unfassbar großes Feld von verschiedensten Behinderungen, mit denen ich mich bis dahin nicht auseinandergesetzt habe. Zumindest nicht so direkt.
Mhm.
Also meine Mutter ist aus dem Sanitären, hätte ich fast gesagt, aus dem Sanitätshaus, ist staatlich geprüft eine Maniküre und Pediküre gewesen. Mama ist leider vor 9 Jahren verstorben. Aber die hat uns schon auch immer in eine Lebenswelt theoretisch gebracht, sodass sie immer gesagt hat, ihr seid echt auf der glücklichen Seite des Lebens. Im Sinne dessen, dass ihr voll funktionsfähig seid. Es gibt halt auch andere. So. Und Mama hat in einem Sanitätshaus gearbeitet und hat Menschen geholfen, mit verschiedensten Beeinträchtigungen ihr Leben leichter zu gestalten, mit Hilfsmitteln und so weiter und so fort. Und da habe ich ab und an auch zugeguckt, wenn ich nach der Schule hin bin und ich dann zusammen mit ihr nach Hause danach bin und habe immer erleben dürfen, dass die Kunden unfassbar dankbar und erleichtert waren, weil Mama ihnen halt geholfen hat.
Ja.
Das war aber nichts im Vergleich zu dem, was ich da jetzt in dieser Schwimmhalle erleben musste und zu dem ich ja nun dazugehörte.
Mhm.
Und das war so ein Overload in mir, mit mir. Das hat mich, ehrlich gesagt, zum Flüchten animiert.
Mhm.
Und da war so ein Moment, die hatte ich eigentlich immer im Leben. Das ist mir dann aber bewusst auch erst rückwirkend geworden. Wenn du so 100 Hürden vor dir hast, du hast 99 geschafft und du denkst dir, die 100. schaffst du nicht mehr, dass du entweder Mama, Papa, Frau, Mann, Bruder, Schwester, Onkel, Oma, Tante, was weiß ich hast, Trainer, die dir so den letzten Stups noch geben und dich motivieren, dass du sagst, hey, die letzte schaffst du auch noch. Und das war damals mein damaliger Freund, der ist auch heute noch Polizist. Und der hatte extra Urlaub genommen. Die Kollegen mussten extra ihre Schichten ändern. Dann sind wir ja von Lübeck nach Berlin gefahren. Wir sind, glaube ich, 6 Stunden unterwegs gewesen, weil Stau ohne Ende. Das war im Mai. Und im Mai sind, glaube ich, viele Menschen unterwegs. Und das Hotel war unfassbar teuer. Und er hat gesagt, diese Kombination aus allen Umständen, die wird sich jetzt nicht umsonst hier in die Luft geschossen haben, sondern du ziehst das jetzt hier durch. Aber was für mich unfassbar motivierend war, das war so dieser erste Prozess von meinem ersten Start. Also wenn man Schwimmer ist, dann hat man so einen gewissen Ablauf. Man muss in den Last Call, das ist meistens 20 Minuten vor dem eigentlichen Start und dann ist man mit seinesgleichen, man darf auch eigentlich nicht mehr reden, weder mit dem Trainer noch mit sonst wem. Man ist so in seinem Tunnel und konzentriert sich und das war ein Prozess, der mir mein Leben vorher so in die Erinnerung geholt hat und das war ja unwahrscheinlich schön, das habe ich geliebt und da war so für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, hey, du bist immer noch Kirsten, egal ob mit oder ohne Behinderung und da wurde meine Neugier geweckt und auch mein Ehrgeiz und ich wollte wissen, wie sehr kann ich mich trainieren und optimieren und ab da ging der Kampf mit mir selbst und die Uhr los.
Ja. Boah, ich habe so viele Gedanken jetzt dazu.
Ich habe auch ganz schön lange erzählt,
das Entschuldigung. Nein, aber es ist ja auch, es sind ja auch so viele verschiedene Ebenen, ja, die da jetzt eine Rolle gespielt haben auf deinem Weg. Und ich habe ja gefragt, wie war es quasi vom Unfall, ja, bis zu deiner, zum Karrierestart als Profisportlerin bei den Paralympics unter anderem ja auch nur. Das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, weil du sagtest, erste Berührung mit Wasser, also vorher schon geschwommen, aber zu gucken, was geht jetzt noch. Wie ging es dir? Weil ich hätte gedacht, wenn ich nicht mehr Arme und Beine so kontrollieren kann, wie ich das vorher gewohnt war, hätte ich im Wasser einfach erstmal Schiss gehabt. Wie ging es dir damals?
Nein, Schiss hatte ich nicht. Es war eher so dieses Ungewisse, was passiert jetzt so? Wie blöd sieht es aus? Also entschuldige, wenn ich das so sage, okay, aber genau so habe ich das gedacht.
Ja.
Aber aus diesen Dümpeln wurde immer mehr ein fließendes Schwimmen und auch rhythmische Abläufe.
Toll.
Ja, und das hat mich natürlich sowohl mental wie auch physisch unfassbar gestärkt.
Ja, es hat dir deutlich mehr gegeben,
ja,
als es dich gekostet hat. Und ich habe auch gerade so vorher schon gedacht, was für wahnsinnig viele Zufälle, dass das überhaupt so entstanden ist, wie es entstanden ist am Ende des Tages, dass du dann genau da gelandet bist, um genau diese Erfahrung machen zu können,
ja,
und zu spüren, hey, das fixt mich so an, ja, und das ist so meins, das möchte ich halt gerne weiterverfolgen. Und das nicht nur ja durch die Unterstützung deines Vaters, der da einfach selber dann auch ein Stück weit ein Thema mit hatte, was er gut war in dem Moment. Und auf der anderen Seite hast du deine Mama angesprochen, die dir und euch ja auch Werte vermittelt hat. Und ich glaube, dass das in solchen Lebenssituationen grundsätzlich, sei es jetzt das, was du erlebt hast oder grundsätzlich auch Menschen, die schlimme Dinge erleben, dass Unterstützung einfach wahnsinnig wichtig ist, ne? Also im übertragenen Sinne, du hast halt hier, du bist diese 3 Etagen hier alleine hochgekommen, aber trotzdem haben wir natürlich aufgepasst nebenbei so. Das bedeutet, Dinge selbst zu schaffen ist wichtig und gut, aber genauso wichtig auch diese Unterstützung und Hilfe immer wieder zuzulassen, ne? Und das Umfeld halt, ja, auch zu haben dafür.
Ja, 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 ja.
Jetzt habe ich viel geredet.
Genau, also Hilfe zulassen, da habe ich große Probleme mit. Ich bin so ein kleiner Kontrollfreak.
Ja, okay.
Vielleicht auch aus meiner Erfahrung, weil es sehr, sehr oft so war, dass wenn ich Kontrolle abgegeben habe, dass irgendwas schief lief.
Ja, okay, verstehe ich.
Ja. So ja auch bei dem Unfall, wenn du ganz genau das nimmst.
Ja,
ich war okay, ja Sozius auf dem Motorrad. Und ich hatte die Hände nicht am Lenker.
Ja,
so, und dann manifestiert es sich bei mir in meinem Kopf so, in meinem Hirn, dass es vielleicht besser ist, wenn du immer die Kontrolle hast, weil dann passiert nichts. Das ist sehr anstrengend für viele Menschen, die viel mit mir zu tun haben, weil viele mir helfen wollen und ich auch manchmal ein bisschen grantig reagiere. So nach dem Motto, frag mich nicht immer.
Ja.
Wenn ich Hilfe brauche, frage ich. Das ist ein Lernprozess, den ich, glaube ich, mein Leben lang durchexistieren muss, so wie auch alle Menschen, die mit mir befreundet sind und auch mit mir beruflich zu tun haben.
Ich wollte gerade sagen, aber die wissen es doch dann auch irgendwann.
Sollte man meinen.
Ja.
Aber zum Beispiel, und jetzt bin ich nicht böse, aber meine Eltern.
Ja.
Ne? 38er, 39er Baujahr, ich liebe sie über alles. Meine Eltern sind meine Idole. Mit denen musste ich aber, glaube ich, so nach circa 2 Jahren ein 6-Augen-Gespräch führen, weil ich gemerkt habe, dass sie mir alles abnehmen wollten,
ja,
und
na ja,
ich aber letztendlich gar nicht mich weiterentwickeln konnte. So. Und das war ein unfassbar schweres, tränenreiches Gespräch. Ich werde es nie vergessen. Wir waren auch auf neutralem Boden. Aber letztendlich, und das haben sie auch selber dann für sich wahrgenommen, war das wichtig, dass ich ihnen gesagt habe, wenn ich Hilfe brauche, bitte ich um Hilfe. Ansonsten lasst mich meine Fehler, meine Erfahrungen so sammeln, wie sie irgendwie auch ein kleines Kind sammeln muss. Mhm. Es ist nun mal irgendwie ein Neustart und der ist hart gewesen. Das ist auch heute noch teilweise hart. Wem sage ich's?
Naja, du bist quasi für deine Eltern zum zweiten Mal Flügge geworden, könnte genau. man vielleicht sagen.
Ganz genau. Und es ist mir auch heute noch ein Schmerz im Herzen, so tief es auch nur irgend geht, dass meine Eltern diese Phase durchleiden mussten. Wir hatten, das hatte ich dir ja vorhin schon kurz erwähnt, innerhalb von 3 Monaten hatten sie 2 schwerbehinderte Kinder. Mein Bruder wurde herztransplantiert im Mai 91.
Ja.
Und gerne hätte ich ihnen das erspart, aber ja,
man du hast dir sich das,
einiges nicht aus.
Ich wollte gerade sagen, du hast dir das ja nicht ausgesucht und ihr habt es als Familie gut hinbekommen. Ihr habt es ja gestemmt bekommen. Auch wenn das, wie gesagt, nichts ist, was man sich aussucht.
Nee.
Und auch da dieses Thema, dass Eltern dann vielleicht ein bisschen zu viel machen oder auch Freunde oder so, ist ja oft dann eben der gute Gedanke, ne, dahinter. Aber dann formulieren wir es ein bisschen präziser, dann ist es besser, wenn es eher Hilfe zur Selbsthilfe ist, als wenn die Leute dir versuchen, alles abzunehmen sozusagen. Ne? Was ich auch spannend fand, war, dass du gerade sagtest, du warst ja dann auch beim Schwimmsport und natürlich auch bei deiner Familie so ein bisschen dann auch mit dieser neuen Lebenssituation für dich und den neuen Herausforderungen in so einer Bubble. Und dann kommt man aus dieser Bubble raus und geht in den Supermarkt und dann hängt die Lieblingstomatensoße trotzdem im zweiten Regal von oben und man kommt nicht dran. Was hat das mit dir gemacht? Auch gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass du sagst, du tust dich so schwer, Hilfe anzunehmen.
Das macht immer noch was mit mir.
Ja.
Und anscheinend brauche ich immer genau die Sachen, die ganz oben sind.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
So, also Hafermilch zum Beispiel. Ja. Kuhmilch ist immer unten, Hafermilch ist immer oben. Ja, auch da gibt es Tage, wo ich sage, die Hafermilch bleibt jetzt da oben stehen. Mhm. Weil ich nicht bereit bin, jemanden um Hilfe zu bitten. Und dann gibt es Tage, wo ich den Nächstbesten frage, ob ich mir mal seine Arme ausleihen dürfte, weil ich da oben was bräuchte.
Ja.
Das ist wirklich tagesabhängig. Ja.
Und ich glaube auch, das ist total okay. Weil man kann ja, ich habe unter anderem mich unterhalten, das ist jetzt Zufall gerade, aber ich streue das einfach mal mit ein. Ich weiß nicht, ob dir der Name Michaela Benthaus was sagt. Die ist Rollstuhlfahrerin, weil sie einen Mountainbike-Unfall hatte vor vielen Jahren, ist querschnittsgelähmt und ist Astronautin bei der ESA, Ingenieurin bei der ESA, bei der Europäischen Raumfahrtorganisation und ist jetzt als erste querschnittsgelähmte Frau oder als erster querschnittsgelähmter Mensch ins All geflogen. Michaela hat vor ein paar Monaten, als wir auch über diese Themen gesprochen haben, zu mir gesagt, naja, aber weil ich habe dann auch gesagt, dein neues Leben ist doch Wahnsinn, du fliegst ins All, wie geil ist das denn alles? Und hat sie gesagt, ja, aber trotzdem vermisse ich mein altes Leben. Darüber haben wir uns dann unterhalten, dass da ja eine Gleichzeitigkeit durchaus sein darf. Also zu sagen, es gibt genug Dinge, über die kann ich mich freuen und da habe ich mich arrangiert und es gibt ganz tolle Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aber trotzdem darf ich ja Dinge aus meinem alten Leben immer noch vermissen.
Absolut.
Also diese Gleichzeitigkeit ist, glaube ich, ganz wichtig irgendwie auch, ne?
Ja, also das würde ja sonst bedeuten, dass ich dem ersten Leben komplett abtue und auch alles vergesse. Nein. Also ich lebe auch ein schönes Leben und ich bin auch die meiste Zeit meines Lebens ein zufriedener und auch, würde ich sagen, tendenziell glücklicher Mensch.
Ja.
Also Glück ist ja nun wirklich ein Moment. Wer das immer hat, der hat, glaube ich, gerade irgendwas geraucht, was er nicht rauchen sollte.
Und würde dann auch sehr viel rauchen.
Ja. nein, also es ist wirklich so, das ist auch gerade gestern akut gewesen. Ich war mit einer Freundin, die Neurologin ist, war ich spazieren in Eckernförde.
Ja.
Und da hatten wir das Thema, dass sie jetzt am 10. Januar zu einer Abrissparty in Eggernförde geht.
Mhm.
Da wird der Rewe wird abgebaut und wieder neu aufgebaut. Und das ist eine wahnsinnig große Party. Und die Karten, die waren von jetzt auf gleich auch alle weg.
Mhm.
Und sie hätte aber noch eine, weil die Freundin ihrer Freundin nicht kann. Und deswegen würde sie sich freuen, wenn ich mitkäme.
Ja.
Ha, da kamen wieder die Welten aufeinander. Viele Menschen und Kirsten, Party und vor allen Dingen tanzen. Und ich habe für mein Leben gern getanzt.
Mhm, okay.
Und da kommen auch schon wieder die Tränen. Und ich gucke auch wirklich gerne Menschen zu, wenn sie tanzen.
Yeah.
Das freut mich unfassbar. Aber es nervt mich, wenn die immer fragen, komm, tanz doch mit. Mhm. Und ich hasse es, im Rollstuhl zu tanzen. Das mag jetzt dem einen oder anderen wieder komisch vorkommen. Aber jeder hat so seine Leidenschaften, seine Hasstiraden. Und bei mir ist die Hasstirade, wenn ich im Rollstuhl auf die Tanzfläche gezogen oder geschoben gar werde, dann werde ich echt zur Hexe. Ne? dann werde ich zum Monster. Und das ist auch etwas, wovor ich mich scheue und deswegen auch dieser Wahrscheinlichkeit aus dem Weg gehe und deswegen zu ihr gesagt habe, nein, ich komme nicht mit.
Aber das ist ja dein Schutzmechanismus. Das ist ja quasi deine Schutzmauer, die ja eigentlich nur zeigt, dass das Thema ist, was, also bei dem du so verletzlich bist, weil dir das so viel bedeutet hat, weil dir das so wichtig war, dass du dich halt davor schützt und dann ziehst du halt natürlich lieber die Mauer hoch.
Rollo runter.
Ja, ja. Genau. Ja, das verstehe ich total. Das verstehe ich total, weil ich, weißt du, ich stelle mir auch in solchen Situationen überhaupt bei allen Menschen eigentlich mit Schicksalsschlägen immer die Frage, was ist denn eigentlich schwieriger? Also neue Dinge zu greifen oder alte Dinge loszulassen? Wie war es bei dir oder ist es bei dir auch immer noch?
Ich glaube schon, dass die Neugier überwiegt. Deswegen greife ich auch zu Neuem. Und ich glaube, ich halte auch nicht arg zu lange fest an Altem. Also es war dann schon auch relativ schnell klar, dass die Situation ist, wie sie ist und ich nur zwei Chancen habe. Und wenn wir ehrlich sind, sind es vielleicht drei, aber die dritte wollen wir alle nicht ins Auge fassen. Das wäre, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Also war für mich die eine Variante, mich in die Ecke zu stellen und zu warten, was das Leben mir bereitet. Oder aber die andere, ich nehme mein Leben in die Hand und sage meinem Leben, wie ich es zu leben liebe. Und so habe ich es auch gemacht. Es war jetzt nicht immer schön, aber auch mein Fußgängerleben war nicht durchweg immer schön. Das sage ich ja auch immer. Und wer möchte von sich behaupten, der scheinbar kein Handicap hat, keine Beeinträchtigung hat und auch sein Leben gut lebt, dass er nicht auch mal schlechte Phasen hat?
Ja, das ist auch dieser, wie oft höre ich den Satz von auch anderen Betroffenen, die sagen, ich möchte mein altes Leben wieder haben. Und ich glaube, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Wenn man ehrlich mal zu sich ist und sich die Sachen genau anguckt, ist nicht immer alles rosarot. Also ich meine, es sei jedem von Herzen gegönnt, wenn dem so ist. Ne? Das steht ja außer Frage. Aber ich glaube, dass das bei den wenigsten Menschen einfach wirklich der Fall ist. Aber umso spannender und toller finde ich es ja eben, dass du einfach diesen Schwenk so hinbekommen hast, einfach nicht nur Leistungssportlerin zu werden, auch Speakerin zu werden, Menschen zu motivieren, von diesen Themen zu erzählen und auch Menschen dabei unter die Arme zu greifen. Und diese Geschichte müssen wir jetzt einfach einbauen. Also, du hattest eine Anfrage vom Playboy?
Nee.
Das muss ich unbedingt, oder du sollst, nee, du solltest in den Playboy, irgendwie war das doch so.
Genau, ich hatte einen Manager. Es gab eine Zeit, da hatte ich einen Manager. Und der meinte doch, um letztendlich die öffentliche Wahrnehmung zu vergrößern, muss man unbedingt in den Playboy, gerade als Frau. So. Und der Playboy hat aber, ich ist jetzt kein Zitat, aber so vom Inhalt her geantwortet, nein, das können wir nicht machen. Wir möchten ja unser Klientel nicht negativ beeinflussen. Also es wäre eine negative Beeinflussung, wenn man eine querschnittgelähmte Frau nackt fotografieren würde. So.
Was für ein Quatsch. Entschuldigung.
Im Nachhinein bin ich froh, dass es nicht dazu gekommen ist. Also ich glaube auch in letzter Instanz hätte ich, glaube ich, gar nicht Ja gesagt. Aber
naja, du weißt es ja nicht. Du hast ja kein konkretes Angebot bekommen. Jetzt kenne ich den aktuellen Playboy-Chef ja persönlich. Also
nein, die Antwort ist nein.
Also Florian, falls du zuhörst, das läge jetzt in deinen Händen. Es haben schon so viele vor einem. Nein, aber das finde ich einfach wahnsinnig spannend, weißt du, was sich trotzdem an jetzt dann wahnsinnigerweise und tollerweise in deinem Leben alles an Themen irgendwie aufgetan hat. Und deswegen fand ich es auch so unglaublich spannend, dass du gerade gesagt hast, oh, Kirsten und Menschenmassen und Party und so, weil du bist ja nun mal, wenn ich mir auch zum Beispiel deinen Instagram-Account angucke und was du alles machst, wo du alles unterwegs bist, wo du überall sprichst, wo du Vorträge hältst und so weiter und so fort, du machst ja eigentlich fast nichts anderes, als unter Menschen zu sein.
Ja, und immer mit dem Rücken an der Wand.
Es ist wirklich anstrengend.
Also ich wirklich versuche immer irgendwie in eine Ecke zu gehen, wenn es geht, der kürzeste Weg zur Fluchttür.
Ja.
Das ist irgendwie auch so drin. Das ist, glaube ich, echt eine Macke, die ich habe. Aber nichtsdestotrotz.
Das war so ein bisschen masochistisch, ne?
Definitiv. Als Leistungssportler bist du masochistisch.
Okay, da ist was dran, ja, so. Das stimmt.
Und das kann ich auch, glaube ich, nicht mehr abschminken. Das möchte ich auch gar nicht, weil es mich auch dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Und dieses Untermenschensein ist ja auch das, was mich immer wieder auch an mir arbeiten lässt. Weil ich ja diese ich sag mal, unvorbereiteten Reaktion, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Und ich bin ja sehr ehrlich, auch in meinen Vorträgen. Ich sag das ja, wie es war. Und ich weine auch, mal mehr und mal weniger, je nachdem, wie ich dann an dem Tag drauf bin. Und so auch mein Auditorium. Da sind dann einige, die in Tränen, sag ich mal, ausbrechen. Auch in Ohnmacht, weil gerade Männer ja ihre Tränen wegschlucken und das ist für den Kreislauf nicht gut.
Es macht vor allem unfassbare Halsschmerzen. Alles verkrampft sich hier. Genau. Und das andere ist viel befreiender.
Richtig. Hm. Aber wenn sie es denn nicht tun, dann kann es auch mal sein, dass der ein oder andere in Ohnmacht fällt.
Tatsächlich.
Auch passiert. Ja. Und das sind so alles Sachen, wo ich dann auch am Ende immer so ein Question and Answer anbiete, wie man heute so neudeutsch sagt.
Ja.
Wo aber ja
die,
auch...
Die jungen Leute sagen Q&A.
Entschuldigung, Q&A. Ja. Was bin ich, X-Generation? Ne?
Ja, ich doch auch.
Ich hänge hinterher. Okay, auf jeden Fall. Ist es denn so in dieser Gesellschaft aus dem Auditorium nicht jedem zu eigen, dass sie wirklich auch mir eine Frage stellen, die ja vielleicht andeuten könnte, dass sie für einen Freund fragen?
Ja, na so. Klar.
Also ist immer Backstage noch die Vier-Augen-Runde. Das ist das, was unfassbar toll ist, unfassbar bereichernd ist, aber auch unfassbar viel Energie kostet. Mhm. Ja. Und da bin ich dann einfach auch froh, wenn ich dann irgendwann wieder in meine Höhle darf, sei es dann auch ein Hotelzimmer, und ich nicht reden, nicht denken und einfach nur ich sein kann.
Das kenne ich so gut, das Gefühl. So ging es mir immer bei Bühnenauftritten, zum Beispiel bei der Sommertour oder so. Dass ich am Ende, also es auch einfach sehr geschätzt habe, vor allem in den letzten Jahren auch alleine zu sein irgendwie. Aber die Frage ist ja dann, klar, wir könnten Menschen wie wir könnten jetzt dann sagen, wir fordern uns immer wieder aufs Neue heraus. Ich komme ja übrigens auch, das weißt du oder nicht, aus dem Leistungssport, aus der Leichtathletik eigentlich.
Oha.
Ja, ja, Anfang meiner 20er, das ist schon lange her. Aber ich kenne, auch. Du kommst jetzt regelmäßig, ne? Für die Komplimente.
Das war der Grund.
Ja, genau. Also dieses, ich weiß auch, wie sich das anfühlt, gerade dann stillsitzen zu müssen sozusagen irgendwie, ne? Und dann weiß ich, warum Menschen wie wir auch immer wieder irgendwie nach Herausforderungen suchen. Das liegt einfach irgendwie so ein bisschen in unserer DNA. Aber das, dieses Masochistische zu sagen, irgendwie, ich setze mich immer wieder diesen Menschenmassen aus und das, obwohl ich in meinem tiefsten Inneren eigentlich weiß, tut mir das gar nicht gut. Genauso wie es Promis gibt, die immer wieder Lampenfieber haben und trotzdem immer wieder auf die Bühne gehen irgendwie. Warum machen Menschen wie wir das dann?
Ja, ich glaube, auch das gehört zur Resilienz. Du möchtest dich ja entwickeln. Und das gehört dazu. Und ich hoffe doch sehr, dass jeder irgendwie nicht stehen bleiben möchte auf dem Status quo, wo er ist, sondern sich irgendwie weiterentwickeln und verändern möchte. Und ganz oft hast du das ja sogar bei Schauspielern. Schauspieler sind ja oft für sich schüchtern, zurückhaltend.
Ja.
Aber wenn sie dann in eine Rolle springen können, dann gehen sie in der auf. Und das finde ich auch unfassbar interessant.
Ja. Was ich noch ganz schön fände, wäre, es gucken und hören ja auch viele Leute zu, die sich auf welcher Ebene auch immer, ja auch immer wieder mal in Situationen in ihrem Leben befinden, wo sich einfach schlagartig was verändert hat. Also das können ja schwere Schicksalsschläge sein, wo auf einmal ein Kind einen Hirntumor hat oder wo selber jemand so eine schwere Autoimmunerkrankung bekommt oder querschnittsgelähmt ist oder wie auch immer, wo sich einfach von heute auf morgen alles verändert, wo der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Was würdest du so jemandem sagen aus deiner persönlichen Warte jetzt heraus?
Es ist nichts so schwarz und so schlimm, wie es zu sein scheint. Das ist meine persönliche Erfahrung. Im Leben hätte ich mir niemals vorstellen und träumen können und wollen, dass ich ein Leben mit einer hundertprozentigen Behinderung lebe, schon gar nicht im Rollstuhl. Auch das ist lebbar und auch schön. Und von daher würde ich auch sagen, sich niemals zu große Ziele setzen.
Ja.
Das ist auch aus dem Sport heraus, also Step by Step, weil sonst hast du zu wenig Belohnung. Und wir brauchen Belohnung.
Ja.
Im Sinne von Lächeln oder einfach auch für sich selber ein Wohlgefühl haben. Und jeden Tag für sich neu starten und neu auch wirklich leben und erfahren. Zu weit in die Zukunft gucken, lohnt sich nicht. Und schon gar nicht in dieser Situation in die Vergangenheit.
Ja.
Aber auch das ist sehr individuell, weil ich habe ja nun viel auch mit Patienten zu tun, die teilweise sich auch aus dem Leistungssport, ganz aktuell gewesen, Bilder an die Wand hängen. Das war eine Gymnastin, eine kleine Maus. Und wie sie denn in ihrer Topfigur mit ihrem Glitzertrikot da übers Pauschenpferd fliegt und an den Ring hängt und auf der Matte turnt, wo ich mir immer gedacht habe, boah, ne, das wäre nicht meins gewesen. Mhm. Aber sie brauchte das für sich und dann ist es auch okay.
Ja.
Und das ist auch nochmal etwas, was ich so in den Jahren unfassbar viel auch erfahre. So Trauerbewältigung ist so individuell, wie wir Menschen auch. Mhm. Wichtig dabei ist, dass man sich selber nicht wehtut und anderen auch nicht. So, jetzt kann natürlich jemand sagen, ja, meine Tochter jetzt um ihren Papa trauert, aber darüber nicht redet, dann tut sie mir als Mutter schon weh. Mhm. Man muss der Tochter dann auch diesen Raum geben. Weil sie kommt irgendwann, davon bin ich überzeugt. Und wenn sie nicht redet, dann schreibt sie es vielleicht auf oder sie malt es. Aber das ist etwas, was wir auch in der Familie ja nun selber haben, mit meinem Bruder und meiner Mutter. Der eine, der geht zu meinem Bruder zum Friedhof, der andere ist noch nie da gewesen und das ist okay. Das kann nun mal nicht jeder. Meine Mama ist See beigesetzt, dann fahren wir immer nach Schöneberger Strand und halten da mit ihr Zwiesprache. Auch das haben einige meiner Geschwister noch nicht gemacht, aber das ist okay. Also jeder hat da für sich selber seinen Weg und ich sag mal seine Komfortzone, die dann er auch bitte nicht verlassen sollte.
Ja, das hast du schön gesagt. Ich glaube, zwei der wichtigsten Erkenntnisse in solchen Situationen sind einmal, dass es darum geht, seinen eigenen Weg zu finden und, auch wenn ich das hart übertrieben finde mittlerweile, wie oft Eckhart Tolle überall zitiert wird und wie in das ist. Aber bei einem Punkt bin ich d'accord, zu sagen, es geht in den meisten Fällen ums Jetzt. Den eigenen Weg durchs Jetzt zu finden, für diesen einen Moment. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du deinen Weg hierhin gefunden hast, in dieses Bett.
Ja, ich auch.
Für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, du liegst immer noch bequem.
Total. Hast du schon mal gehabt, dass jemand eingeschlafen ist?
Nee, tatsächlich noch nicht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das mit die größte Angst ist, die Menschen mitbringen, hier in dieses Podcast-Bett. Und deswegen nochmal eine extra Ladung Adrenalin gezündet wird.
Das stimmt.
Dass sie dann doch wach bleiben. Aber ich finde einfach, dass ja, also ich meine, das sind ja jetzt schon ein paar Folgen nun mal gewesen seit Sommer. Und ich weiß nicht, wie du dich jetzt fühlst aus deiner Perspektive. Ich habe es jetzt ein paar Mal häufiger schon gehabt. Aber ich finde, es ist einfach wirklich eine so entspannte Gesprächsatmosphäre, dass man einfach auch anfängt mal zu quatschen. Das sollen ja auch keine Interviews sein, sondern ich will ja wirklich mich unterhalten.
Ja, das stimmt. Das Einzige, was ich immer denke, guck sie jetzt da rein, damit die Zuhörer auch denken, dass ich sie angucke. Aber ich kann da gar nicht immer reingucken.
Nee, guck dir lieber musst zu dir. Auch nicht. Ja, genau. Ja, wir unterhalten uns ja auch. Und ansonsten habe ich auch schon gehabt, dass Leute wirklich irgendwie durch die Gegend geguckt haben. Das ist ja auch das, was ich finde, das Schönste, was passieren kann. Wenn du quasi einfach dich so wohlfühlst und so entspannt bist, dass du quasi einfach deinen gedankenfreien Lauf lässt, sozusagen. Und was wir auch schon hatten, war dann mal, dass wir uns mal wirklich so auf die Seite gedreht haben. Das ging auch. Da hatte ich am Anfang ein bisschen Sorge, dass das mit den Mikros nicht klappt. Das geht.
Aber geht
auch ganz gut.
Das hätte ich mich jetzt nicht getraut.
Tatsächlich, das macht.
Weil ich dachte, ich tolpert, ich baller nämlich gegen die Mikros.
Ach, wie oft ich
und
schon
dann muss man wieder alles neu einstellen.
Ach, wie oft ich schon vor das Mikrofon geknallt bin, das kennen alle schon, die zuhören und zugucken. Vor allem auch, wenn es dann hier darum geht, dass ja jeder, der hier hinkommt, was von mir bekommt, als Erinnerung an diesen Podcast und auch du, wo wir gerade dann dabei sind und ich jetzt hoffentlich nicht vors Mikrofon stoße, bekommst als Dankeschön, dass du hier warst und als Andenken natürlich auch ein Meteoriten von mir, ein Einzelstück, weil ich ja großer Sternenhimmel-Fan und Hobbyastronom bin. Und ich habe mir am Anfang dieses Podcasts überlegt, ihr kennt das alles schon, ich weiß, aber dass ich hier nicht einfach irgendwelche Präsentkörbe hinstellen möchte für Leute, es sei denn, da kommt jetzt jemand und sagt, ich stehe halt auf Schmalz und Leberwurst.
Nee.
Dann siehst du, guck mal, dann machst du die beste Entscheidung. Sondern lieber etwas, was total individuell ist. Und das ist halt ein absolutes Unikat. Das gibt es kein zweites Mal im Universum.
Dann ist auch das ja wahrscheinlich, nee, das ist ja nicht endlich, ne?
Das Universum?
Ja.
Das wissen wir ja nicht so wirklich. Das ist ja das, wo ich immer denke, die wirklich großen Fragen, die haben wir ja noch nicht geklärt. Wann hat es angefangen und was war davor und was war davor und was war davor?
Sehr spannend.
Und wohin dehnt es sich aus und was ist dahinter und dahinter und dahinter?
Also ich sage auf jeden Fall von Herzen danke, weil das finde ich sensationell. Und ich gucke schon immer da zu deinem Bild. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf.
Ja.
Der erste Mann auf dem Mond.
Ja.
Weil das ist ja 1969 gewesen.
Exakt.
Und das ist ja mein Jahrgang.
Mhm.
Und ich habe ja meine Liebe am Arm, und zwar meine Uhr.
Ach was.
Und das ist ja First Watch on the Moon.
Ach,
und deswegen.
Nein.
Und genau das Bild habe ich nämlich
das
auch.
Ja,
da musste ich vorhin sofort hingucken.
Ach, echt?
Das kann jetzt nicht sein.
Das ist ein mega Zusammenhang. Ich hasse.
Genau.
Ja, ich habe das Bild geschenkt bekommen von einem meiner Podcast-Gäste, nämlich von Moritz Fied, der den YouTube-Kanal Senkrechtstarter macht. Das ist der größte Raumfahrtkanal im deutschsprachigen Raum. Und das hatte er in seinem ersten YouTube-Studio hängen. Und hat mir das quasi jetzt vermacht, sozusagen.
So schließt sich der Kreis.
Ja, und er ist natürlich auch einfach ein Riesenfan von den Mondmissionen, gerade die Apollo 13, die auch im Kino war und so. Und das ist ja auch ein Wahnsinnszusammenhang, auch mit der Uhr und dem, dass das für dich natürlich mal klar Geburtsjahr so
ja,
sehr nochmal so einen
genau.
Wert hat.
Ja. Aber ganz lieben Dank, da freue ich mich sehr, 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 sehr.
Ja, sehr, sehr gerne.
Mhm.
Sehr gerne. Er ist 4,5 Milliarden Jahre alt, wenn der Geschichten erzählen könnte.
Dann säßen wir hier oder lägen wir hier sehr lange.
Ja, und für uns gäbe es keine Speaker-Jobs mehr.
Ja, das stimmt.
Wahrscheinlich.
Also es ist gut, wie es ist.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch, nehmen wir noch eine dritte Erkenntnis mit rein, so ein Stück weit. Wobei ich muss ja, und das verstehe ich dann auch immer, so ein bisschen vorsichtig sein, auch mit so Begriffen wie, was gibt es da, sekundärer Krankheitsgewinn und diesen ganzen Dingen. Ne?
Heidewitzka.
Ja, da muss man sagen, das verstehe ich dann auch. Also wenn Leute da mittlerweile ein bisschen empfindlich darauf reagieren.
Ja.
Das gibt es dann durchaus auch schon.
Man darf aber auch einiges nicht unbedingt in zwei Ebenen durchschauen. Einfach nur hören.
Das ist gut gesagt.
Ja.
Ja. Hast du auch was für mich?
Natürlich. Ich wusste nicht, ob ich das sagen darf.
Ja klar, natürlich.
So. Also, ich gebe dir das mal so, weil
ach,
du musst es ja auspacken.
Okay, ich zeige euch das mal einmal ganz kurz in die Kamera. Vor allem, es gibt ja auch Leute, die den Podcast nur hören und nicht sehen. Es ist eine kleine Schatulle, eine Weihnachtsschatulle, eine rot-weiße. Da sind kleine Weihnachtsbäume drauf und vorne ist der Weihnachtsmann drauf, der einen Schlitten zieht mit einem Weihnachtsbaum drauf. Und diese Schatulle, diese Dose öffne ich jetzt. Kann da irgendwas viel durch die
kleiner
Gegend
Tusch. Nee.
Okay.
Das wäre jetzt fies, ne? Wenn ich da so klein... Ja. Wie dieser Lametta, hätte ich fast gesagt, hier Konfetti oder sowas. Ich weiß nicht, Moment. Ob du davon gehört hast.
Sekunde, okay, da sind mehrere Sachen drin. Ich packe mal.
Raschel,
genau, das ist ja genau. Okay. So, also einmal für alle, die. Oh, guck mal, daran sieht man, dass ich Weihnachten ein paar Dominosteine zu viel hatte. Die Schatulle rutscht von meinem Bauch runter. Sie bleibt nicht mehr drauf liegen und es gibt ein leichtes Gefälle in beide Richtungen. So, also einmal sehe ich hier einen USB-Stick. Dann sehe ich hier. So Gummiarmbänder, da steht drauf, du kannst mehr als du denkst. Aha, okay, jetzt klingt das. Da ist ein USB-Stick dabei, wo auch das da drauf steht. Und dann haben wir hier noch Streichhölzer und eine kleine Kerze. Oh, ich liebe Kerzen. Das wusstest du nicht.
Nein, das wusste
okay.
ich nicht.
Okay, und jetzt musst du mir und uns erzählen,
genau.
Was es damit auf sich hat.
Also ich fange mal mit dem USB-Stick an. Es war 2013 zur Berlinale, wo der Dokumentarfilm Gold, du kannst mehr als du denkst präsentiert wurde.
Ah.
Wo drei paralympische Athleten Protagonisten sind. Ein kenianischer blinder Marathonläufer, ein australischer Rennrollstuhlfahrer und eine europäische Schwimmerin,
die ihr heute vielleicht kennengelernt
genau.
habt.
Und mit diesem Film sind wir und vor allen Dingen ich in Deutschland und über die Grenzen hinaus an Schulen, Universitäten, Bildungszentren und anderen Institutionen, um zu vermitteln, dass du mehr kannst, als du denkst. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf den Sport und das bezieht sich auch nicht nur auf Gold im Sinne von Goldmedaillen, sondern jeder hat für sich den Wert Gold im Leben anders zu definieren. Ob im Sport, ob in Edelmaterialien oder aber einfach nur in einem netten Essen oder einem Strickpullover, den man vollendet hat, den man vielleicht auch geschenkt bekommt, wie auch immer,
yeah.
so mannigfältig definierbar.
Yeah.
Und genau
Beispiele.
Das transportiert dieser Film. dass es nicht darum geht, schnellster, bester, am höchsten springendster und sonst wie zu sein, sondern sein Gold in seiner Lebensentwicklung und Erfahrung zu finden.
Das ist eine ganz, ganz tolle Message. Finde ich großartig.
Finde ich auch. Und dafür gibt es natürlich dann auch diese Armbänder. Mhm. Und da habe ich drei genommen, weil du, deine Frau und deine Tochter.
Oh, das ist lieb von dir. Dankeschön.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob meine Frau und ich welche abbekommen, wenn die Kleine die sieht. Okay. Die wird sich wahrscheinlich direkt alle drei schnappen.
Und da habe ich mir gedacht, das sind so für viele so ein Marker, so ein Anker geworden. Man hat ja so, heute sagt man oft, das triggert einen. Also wenn man so gewisse Situationen hat, dann braucht man etwas, was einen erdet. Und diese Armbänder sind bei vielen dieser Erdefaktor, dieser Anker geworden. Und vielleicht ist das ja auch für euch.
Finde ich total toll. Ich liebe das. Ich bin ja nun mal auch, habe ich ja gerade gesagt, ich komme auch aus der Sportlerwelt einfach und ich mag diese Armbänder sehr.
Cool.
Vielen Dank.
Freue ich mich.
So, und jetzt die Kerze und die Streichhölzer.
Genau. Ich liebe Licht. Wenn es geht, natürlich als Sonnenlicht in echt.
Ja.
Aber ich wünsche dir, deiner Frau und deiner Tochter, dass ihr immer das kleine Licht seht und deswegen diese Kerze und die Streichhölzer.
Das ist super lieb. Vielen Dank. Das ist ein ganz schönes Bild.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wofür ich alles jetzt Danke sagen soll. Einfach, vielleicht mache ich so, danke für dich, dass du hier gewesen bist, für deine Worte, für alles, was du hier heute mitgetragen und transportiert hast, auch unterstützt hast und dass du auch so offen und so persönlich gesprochen hast.
Sehr gern.
Das ist auch nicht selbstverständlich. Und falls ihr Kirsten mal einladen wollt und auch mal persönlich kennenlernen wollt, sie ist ja viel unterwegs. Ganz wichtig nur, wenn ihr das organisiert vorher, keine Makramee-Eulen, Shrek am besten nicht in der Nähe und auch nicht zum Tanzen auffordern, haben wir gelernt.
Genau.
In dieser Folge. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Für deinen
dir.
Besuch.
Es war unfassbar schön.
Danke gleichfalls, das gebe ich genauso gerne zurück. Und ich hoffe, dass euch die Folge auch genauso gefallen hat, dass ihr was daraus mitgenommen habt, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt und auch berührt gefühlt habt. Und vor allem, falls ihr betroffen sein solltet, hoffe ich natürlich, dass ihr einen stabilen Tag habt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das Projekt genauso mit unterstützt. Liken, teilen, abonnieren und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.